WDR 5. Alles in Butter. Das Magazin fürs Genießen. Mit Elif Schenel und Helmut Grote.
Herzlich willkommen. Wenn die Temperaturen wieder in die Höhe schnellen, dann kommt auch der Durst und dann die Frage, was trinken? Und wir heute hier in Alles in Butter, wir haben ja immer sehr vielfältige Vorschläge, was man so trinken könnte. Heute sagen wir mal Wasser. Und weil wir eine Genusssendung sind, sprechen wir mal heute über den Geschmack von Wasser. Und denken Sie jetzt bitte nicht, jetzt drehen die schon Locken auf eine Glatze, die reden übers Wasser. Nein, glauben Sie uns, dieser Kopf hat sehr viele Haare, die wir uns gerne anschauen wollen. Es gibt nämlich sehr viele Unterschiede beim Wasser, im Geschmack, in der Qualität. Beides ist ja auch schon untersucht worden. Stiftung Warentest war dabei in diesem Jahr. Davor gab es noch eine Untersuchung vom Ökotest-Magazin. Also, in Alles in Butter schauen wir, wie der Geschmack von Trinkwasser eigentlich entsteht und ob wir auch den Geschmack von purem Wasser zu Hause nachhelfen können. Also können wir Wasser aus der Leitung besser machen. Helmut Grote, Genussjournalist, Sie haben diesen Tisch diesmal voller Wasserflaschen gestellt. Was ist das alles?
Das sind unterschiedliche Mineralwässer, also zum Teil aus Nordrhein-Westfalen. Das war mir auch nicht so klar, bevor ich mich mit der Sendung beschäftigte, wie viele Mineralwasserquellen wir tatsächlich auch in Nordrhein-Westfalen haben. Das ist das eine. Das zweite ist, weil Sie das eben so angeleitet haben, ich hätte auch nie gedacht, dass wir wirklich mal eine ganze Sendung mit dem Thema Wasser bestreiten würden. Aber wenn man mal genau hinguckt, wir beschäftigen uns ja mit Wasser jeden Tag automatisch schon viel mehr, als es uns das bewusst wird. Und wenn wir auf den Geschmack von Wasser kommen, jeder kennt das, der mal in Nordrhein-Westfalen umgezogen ist oder gelebt hat, dass wenn er von Dortmund nach Köln zieht, was mir zum Beispiel passiert ist, dass derselbe Tee, Darjeeling, den ich immer getrunken habe, in Köln nicht mehr schmeckte.
Ich weine noch heute um das schöne Wasser aus Bonn.
Ja, und wenn Sie in der Eifel wohnen würden, dann würden Sie noch mehr weinen, weil das eben ein ganz anderes Wasser aus der Leitung kommt. Man muss immer wissen, man kann wirklich auch über Geschmack reden, wobei natürlich sehr, sehr feine Nuancen da eine Rolle spielen. Aber jeder kennt das Kölner Problem mit dem hohen Kalkanteil. Und natürlich macht sich sowas wie ein Molekül Kalk auch geschmacklich bemerkbar. Und für die Teetrinker, alle kennen das, macht sie das auch bemerkbar, dass sie, wir nannten das immer Placken, die sich, auch wenn wir es dann trotzdem trinken, ist ja nicht giftig, aber die sich natürlich geschmacklich bemerkbar macht. Jeder kennt das, wenn man im Urlaub ist, wie das Wasser einen anderen Eindruck im Mund macht. Ist ja nicht nur der Geschmack, sondern auch, wie fühlt es sich an?
Ich finde auch beim Haarewaschen finde ich den Effekt von Wasser sehr erstaunlich.
Ja, das ist vor allen Dingen, wenn man im Süden ist. Man kriegt ich habe da jetzt mit der kleinen Menge Haaren auf dem Kopf nicht so ein Problem. Aber man kriegt da kaum das Shampoo aus dem Wasser raus, weil es so weich ist, weil sich das ganz anders verteilt. Kommen wir zurück zum Geschmack. Ich kann wirklich eine außergewöhnliche Alles-in-Butter-Sendung für heute versprechen mit wirklich neuen Erkenntnissen, die ich selber auch in der Vorbereitung gewonnen habe.
Wir haben Wasser in Flaschen aus einer Quelle im Bergischen Land als Beispiel. Und dann sprechen wir über eine Anlage, die auch zu Hause die Wasserqualität aus dem Wasserhahn verändern kann. Wir räumen auf.
Ja, wir räumen mit dem Wasser auf.
WDR 5, alles in Butter. Mit dem Trinkwasser ist es ein bisschen so wie mit dem Strom aus der Steckdose. Woher kommt der Strom? Aus der Steckdose. Woher kommt Ihr Wasser? Na, aus dem Getränkehandel oder dem Supermarkt. So ganz so einfach ist es nicht. Es gibt laut Informationszentrale Deutsches Mineralwasser, das ist der Interessenverband vom Mineralwasser in Deutschland, über 500 Mineral- und Heilwasser. Das ist sehr viel. Und allein in Nordrhein-Westfalen gibt es über 20 Mineralwasserbrunnen. Also Brunnen, wo das Mineralwasser ans Tageslicht gefördert wird. Und eine davon ist die Hahner Felsenquelle. Die liegt zwischen Düsseldorf und Wuppertal. Und bevor wir gleich erklären, warum wir beispielhaft über diese Quelle sprechen, Helmut Grote, Genussjournalist, war nämlich dort, will ich gerne von Ihnen erstmal eine Definition haben, was ist eigentlich genau Mineralwasser? Also wir sprechen jetzt über das Wasser, was wir aus Flaschen trinken.
Ja, das ist, wenn es gibt zwei Dinge, die man dazu wissen muss. Mineralwasser ist ein behördlich kontrolliertes Lebensmittel. Dementsprechend wird es auch behandelt, dementsprechend gibt es Vorschriften und auch Kontrollen. Heißt, weil in den letzten Zeiten auch immer wieder so viel über Keime geredet wird, das Mineralwasser ist ein hervorragend kontrolliertes Lebensmittel. Das Zweite, was man wissen muss, ist, das Wasser kommt mit, je nach Quelle, mit ganz wenig, manchmal ein bisschen mehr. In der Vulkaneifel ist mehr Kohlensäure drin, im Bergischen Land eher weniger, mit ganz, ganz wenig, kaum spürbarem natürlichen Kohlensäure drauf. Das heißt, die Kohlensäure wird immer zugesetzt. Da kann das auch quelleneigene Kohlensäure sein oder es kann einfach Kohlensäure, hergestellte Kohlensäure sein, die zugesetzt wird. Der Vorgang, wie aus Wasser Mineralwasser wird, ist jetzt auf unwissenschaftlich höchst verständlich zusammengefasst, hoffentlich, ist, dass es ist immer, das Wasser kommt von oben runter, es ist Regen, das sickert ein, sickert durch die Gesteinsschichten durch und kommt dann irgendwo unten an, wo es sich sammelt. Dann, wenn man das anbohrt, kommen die Behörden, kommen die Experten, kommen die Wissenschaftler und sagen so, das ist eine aufgrund der Zusammensetzung geeignetes Mineralwasser, was nicht mehr in irgendeiner Form von der Umwelt oder Umweltschäden beeinflusst wird, weil es so tief eben unten ist. Also bei der Haaner Felsenquelle zum Beispiel, da liegen die Brunnen, die bohren ja in mehreren Brunnen, zwischen 140 und 450 Metern Tiefe. Also es ist quasi ausgeschlossen, dass da irgendwas an Verunreinigung reinkommen kann. Und dadurch, dass dieser Weg des Regenwassers in die Erde so lange dauert, das führt dazu, dass eben das Wasser aus den Gesteinsschichten, wo es durch muss, Mineralien aufnimmt. Und Gabriele Römer, die Eigentümerin und Chefin der Haaner Felsenquelle, die hat mir das mal so erklärt, wie die Mineralien ins Wasser kommen.
Das ist das, was das Wasser auf dem Wege von dem Regen bis zu der Quelle unten ja zu sich nimmt. Einerseits wird es gefiltert, das ist ja auch klar, durch die Gesteinsschichten. Andererseits nimmt es dann Mineralien aus den Gesteinen heraus und Spurenelemente. Und wenn es dann unten angekommen ist, dann sagen wir immer, dann ist das Wasser reif und fertig. Die Gesteinsschichten sind in Deutschland sehr unterschiedlich. Das Bergische Land hat feste, harte Gesteinsschichten. Und es dauert 50 Jahre, bis der Wassertropfen von der Oberfläche bis in die Quelle unten gelangt. Teilweise auch noch älter. Also das jüngste Wasser, das wir dann abfüllen, ist 50 Jahre alt, aber auch einiges Hunderte von Jahren.
Also wirklich richtig altes Wasser.
Ja.
Wieso sind Sie überhaupt zur Haaner Felsenquelle gegangen?
Das ist, muss man ja sagen, es ist eben beispielhaft für Mineralwasser aus Nordrhein-Westfalen. Wir hätten auch woanders hingehen können. Aber es ein ganz subjektiver Grund ist, ich finde, weil es gut schmeckt.
Aha.
Das ist das eine. Dann ist das zweite, ist ein schönes Paradebeispiel für ein regional vermarktetes Wasser, weil die nur 50 Kilometer im Umkreis praktisch vermarkten. Und wenn man Transportwege und so alles mal berücksichtigt, dann ist das schon ein gelungenes Beispiel, weil viel über Regionalität geredet wird. Dann kommt auch dazu, wenn Sie in Köln haben Sie ein Problem, das Wasser zu kaufen, weil es schon, da sind wir schon 70 Kilometer weg, gibt es aber, wenn man will. Und das dritte ist eigentlich, und das ist für unsere Sendung vielleicht der wichtigste Grund, ist, dass es ein mineralarmes Wasser ist. Also das und kulinarisch gesehen schmeckt oder auch zum Kochen oder zum Verwenden für Tee und Kaffee, ist ein mineralarmes Wasser besser geeignet, weil die Mineralien beeinflussen den Geschmack. Wir werden nachher noch über die, was das mit unserem Körper macht, was aufgenommen wird, dafür holen wir uns Professor Frohböse hier als Wissenschaftler rein. Aber der subjektive Eindruck ist der, dass ein Wasser, das wenig Mineralien hat, nach wenig schmeckt. Und ich sage jetzt mal, und deswegen schmeckt es gut.
Mhm.
Weil es dem anderen Geschmack, nehmen wir mal Tee, den man zufügt, weil der dann seine eigene Rolle spielen kann. Und diese Quelle im Bergischen Land, die Haaner Felsenquelle, ist, wie Gabriele Römer sagt, eine mit dem wenigsten Mineralienanteil überhaupt.
Das Bergische Land ist mineralarm. Die Gesteinsschichten sind so fest, dass sie praktisch alles rausfiltern und wenig Mineralien dann abgeben. Wir haben sehr wenig Natrium drin. Also die Vulkaneifel ist natürlich sehr mineralreich und hat auch sehr viel Kohlensäure. Also es sind so unterschiedliche Wässer, die erkennt man sofort. Auch als Laie können Sie den Unterschied direkt feststellen, wenn Sie das Wasser trinken.
Also es ist leicht kohlensäurehaltig, was Sie mir hier eingeschenkt haben. Und es schmeckt flacher tatsächlich, finde ich, als die Wasser, die ich gewohnt bin.
Und ich würde das hört sich ein bisschen negativ an. Ich finde, dass der Ausdruck richtig ist. Wenn ich bin es gewöhnt, solche Wässer zu trinken, mir schmeckt es richtig gut. Also ich finde, es schmeckt auch durchaus nach was. Das Gefühl im Mund, finde ich, kommt noch dazu. Mhm. Und dann, das ist ja nochmal, wir kommen später auch noch auf die Kohlensäure, aber der Kohlensäurezusatz spielt auch nochmal eine Rolle für den Geschmack. Und hier zum Beispiel, weil die so ganz, ganz wenig eigene Kohlensäure in dem Brunnen haben, ist das übrigens zugesetzte natürliche Kohlensäure mit Kohlensäure aus der Vulkaneifel, wo die holen. Also ist auch die zugesetzte Kohlensäure ist eine natürliche.
Also es gibt tatsächlich Kohlensäurequellen?
Ja, die haben
Überschuss. Also man kann das Gas Überschuss abzapfen.
Jawohl, in der Vulkaneifel, die haben Überschuss.
Das war mir nicht klar.
Weil die so viel nicht in Kohlensäure in ihrem Wasser haben wollen. Mhm. Die haben quasi zu wenig. Und das finde ich auch nochmal interessant. Und der
Bergisches Wasser versetzt mit Kohlensäure aus der Eifel.
Nur ist das das Wasser zum Trinken, wenn Sie so wollen. Und der kulinarisch wird es natürlich interessanter, wenn wir Wasser ohne Kohlensäure haben, weil sie wollen ja nicht mit Kohlensäure die Nudeln kochen. Und dann wird es wieder interessant, wie unterschiedlich, und das gilt jetzt nicht nur für die Haner Felsenquelle, sondern für ganz Nordrhein-Westfalen, dass es sich auf, ich sag mal, 2-3 Kilometer kann sich die komplette Zusammensetzung des Mineralwassers ändern. Und diese überraschende Erfahrung haben die tatsächlich bei der Haner Felsenquelle auch gemacht.
Ursprünglich gab es hier nur die Haner Felsenquelle. Im Laufe der Zeit haben wir dann aber hier neue Quellen gebohrt. Die Bergische Waldquelle haben wir gefunden, als wir Ende der 90er Jahre den Standort unseres Unternehmens verlagern mussten. Ursprünglich waren wir an der Dellerstraße, das sind 800 Meter von unserem heutigen Standort entfernt. Wir haben hier eine Quelle gebohrt und hatten an sich gehofft, die Qualität der Haner Felsenquelle zu finden, weil wir natürlich keine Pipeline legen wollten. Das Wasser ist ja für uns notwendig. Haner Felsenquelle haben wir nicht gefunden. Dafür ein wunderbares Wasser, die Bergische Waldquelle. Es ist sehr weich und eher ein bisschen süßlich. Wir vergleichen es immer mit den französischen Mineralwässern, die ja auch sehr mineralarm sind und gerade als stilles Wasser besonders geeignet ist.
Das finde ich interessant. Also es ist tatsächlich süß. Es erinnert mich, also ich filter mein Wasser zu Hause. Und wenn der Filter noch sehr jung ist, dann ist das Wasser auch dann plötzlich sehr, sehr süß. Und in der schöneren Variante ist dieses Quellwasser.
Ich will nicht vorgreifen, aber es juckt mich doch jetzt das mal zu sagen, weil es wird ja, ich habe ja Überraschungen versprochen und hier ist jetzt die erste für Sie. Das, was Sie zu Hause an Wasser durch das Kohlepartikelgranulat laufen lassen, das ist kein gefiltertes Wasser. Das ist dieser berühmte Filter, der wahrscheinlich in ganz Köln millionenfach steht, weil er eben vermeintlich den Kalk rausholt, holt den nicht raus, sondern tauscht die Ionen um. Nachher noch ausführlicher. Hier aber haben sie nichts Getauschtes, sondern hier ist das kann man wirklich sagen, astreines Wasser. Und um noch darauf einzugehen, weil ich mit sowas auch viel Erfahrung im Urlaub gemacht habe, weil wenn man in Urlaub, in Ferienwohnungen fährt und kocht, jetzt bleiben wir mal immer bei Kaffee und Tee, weil es einfach da am meisten auch auffällt, dann kaufe ich Wasser in Flaschen, weil die da oft die Leitungswasser nicht so dolle sind, wenn man im Süden ist. Und Sie können zum Beispiel mit den französischen Wässern, die zwar auch mineralarm sind, können Sie zum Teil auch nicht kochen, weil der Tee nicht schmeckt und weil die auch Ablagerungen bilden. Also die reden nicht im schlechten gesundheitlichen Bereich, sondern einfach schmecken, sehen, wie es aussieht. Es sieht noch nicht schön aus. Und die Haner Waldquelle, mit der geht das. Mhm. Also das ist ein Wasser, was kochtauglich ist. Das Problem ist natürlich, wenn Sie auch noch in Glasflaschen kaufen wollen und nicht in Plastikflaschen, dann haben Sie mal eine Kiste da. Und das ist auch, wir haben zum Beispiel bei uns zu Hause, wir kommen auf ungefähr 2 Liter Tee und Kaffee pro Tag. Und wenn Sie das in Transport und Flaschen umrechnen, die Preise finde ich nicht so wesentlich. Aber wenn man das mal zusammenrechnen
also
würde.
Also ich mache das ja mit Leitungswasser tatsächlich. Ne?
Dann sind Sie ja, aber haben Sie nicht so diesen Film oben auf dem...
Ich trinke nicht so viel Tee.
Ach so.
In meinem Kaffee habe ich das wirklich nicht.
Und die
aber tatsächlich, ich jage ihn ja durch dieses Gerät, was nicht filtert, wie Sie es eben gesagt haben. Lassen Sie mich noch eine Sache fragen. Sie haben gerade die Flaschen angesprochen. Ich mag ja auch Glasflaschen sehr viel lieber, weil ich eigentlich bei Plastikflaschen oft den Eindruck habe, ich drücke das jetzt vorsichtig aus, dass das Wasser auch entsprechend so ein bisschen nach Plastik schmeckt.
Ich glaube, das dürfte nicht sein, wenn das so wäre. Ich glaube, da ist ein bisschen Psyche im Spiel, sowas kenne ich auch. Dass man, weil ich finde ganz schlimm, wenn die Flaschen nicht mal stabil sind, sondern so knickeln, dann möchte ich
sobald
schon.
Sobald man den Deckel abgedreht hat, dann greift man in die Flasche und dann plört das Wasser oben raus und schießt und saut.
Da sind wir
nämlich
beim nächsten Teil, das Wasser trinken auch eine Frage der Ästhetik ist. Und sowas, stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine tolle Flasche Wein, da steht so eine Knitterflasche daneben. Also geht schon gar nicht mehr.
Wenn Sie Kinder haben, ist das ein Riesenspaß.
Ja, okay, dann sind wir, aber dann stehen ja auch keine guten Weinflaschen auf dem Tisch.
Wenn die Kinder weg sind.
Und wir sind ja als Deutsche auch gar nicht gewöhnt, Wasser ohne Kohlensäure zu trinken.
Aber zunehmend. Der Deutsche ist es gewohnt, Mineralwasser mit Kohlensäure zu trinken. Das ist einfach hier in Deutschland immer so gewesen. Im Gegensatz zu den anderen europäischen Ländern. Dadurch, dass der Deutsche natürlich immer mehr gereist ist, nach Frankreich, nach Italien, nach Spanien, wo es hauptsächlich Mineralwasser still gab, hat er natürlich auch für sich hier in Deutschland diese Wasserart entdeckt. Und ursprünglich war es ja so, dass die deutschen Mineralbrunnen kein stilles Wasser abgefüllt haben. Daher kam ja auch jetzt Vittel, Wolwig, Evian, diese ganzen französischen Wässer hier nach Deutschland, weil der Endverbraucher doch auf einmal das stille Wasser für sich entdeckt hat. Wir haben dann schon relativ früh angefangen, dann 2000, als wir hier neu gebaut haben, auch die Bergische Waldquelle dann als stilles Wasser auf den Markt zu bringen, weil wir gemerkt haben, dass auch wir eine Chance haben, Wasser ohne Kohlensäure zu verkaufen.
Also es gibt aus meiner Sicht, wenn man das Wasser kriegen kann, keinen Grund, weit gereiste französische Wässerchen zu trinken, wenn wir es hier vor der Tür haben. Und geschmacklich ist es super. Und jetzt sind wir mal deutsch. Wir haben eben probiert Haner Felsenquelle Medium mit dem Feinperlchen.
Das ist hier so ordentlich.
Jetzt kommt klassisch. Ne? Und wenn ich das Geräusch schon höre, möchte ich es schon nicht mehr trinken.
Ich mag Sprudelwasser.
Das, ja, es gibt auch, wenn man, und dann sind wir jetzt wieder im subjektiven Bereich.
Ist nur am Mikrofon echt nicht so schön, aber egal.
Man hat schon manchmal das Gefühl, es erfrischt mehr. Das, wenn's prickelt. Ich finde, das gehört nur kalt getrunken, wenn man prickelt, damit es dann noch richtig erfrischend ist. Und was ich erstaunlich fand, weil ich sowas freiwillig eigentlich nicht trinke, diese Art von klassischem Mineralwasser.
Ist mir unverständlich.
Da ist gerade Kohlensäure, ist ja, wie der Name sagt, eine Säure. Und wenn sie dann noch mit den berühmten Wassern, die es auch gibt, wenn die noch aus der Vulkaneifel kommen und dann noch Mineralien beladen sind und da hammern sie noch Kohlensäure drauf,
okay,
dann ist das aus geschmacklicher Sicht ein leichtes Desaster. Mhm. Und hier, da können Sie mal sehen, wie leer das Wasser aus der Felsenquelle ist. Das überlebt sogar noch geschmacklich die Kohlensäure, die zugesetzt ist. Also finde ich hochinteressant. Kann ich immer nur empfehlen, sowas zu Hause auch mal zu machen. Das ist eine interessante Spielerei und wenn man sich mal drauf konzentriert, entdeckt man erhebliche geschmackliche Unterschiede. Und wenn man kohlensäurehaltige Wässer trinkt, dann sollte man wissen, was man tut.
Die Kohlensäure reagiert ja immer anders. Also es hängt vom Mineralwasser ab. Wenn ein richtig stark mineralisiertes Wasser mit Kohlensäure versetzt wird, schmeckt das Wasser anders, als wenn Sie jetzt das zufügen zu einem mineralarmen Mineralwasser. Das habe ich aber dann nicht mehr unter Kontrolle, weil das Wasser ist einfach vorhanden und darf nicht verändert werden. Und die Kohlensäure ist einfach ein Zusatz, der dazukommt. Und dann schmeckt das Wasser so, wie es dann ist.
Also, das kann man sich dann überlegen, mit Kohlensäure oder ohne Kohlensäure. Jetzt ist es ja auch noch dazu so, dass Mineralwasser aus der Flasche, nehmen wir jetzt mal das günstigste, was Stiftung Warentest errechnet hat, 13 Cent den Liter kostet, also stilles Wasser. Und wenn man tatsächlich die empfohlenen 1,5 Liter am Tag trinken würde, dann würde das im Jahr 71 Euro kosten. Würde man nur Leitungswasser trinken bei der Menge, käme man auf 2,11 Euro. Also sollten wir über Leitungswasser sprechen, Helmut Gothe. Machen
unbedingt.
Wir auch gleich. Und dann ist auch Ingo Frohböse bei uns, Gesundheitsexperte und Professor an der Sporthochschule in Köln, WDR5-4. Alles in Butter. WDR5, alles in Butter. Wasser ist heute unser Thema. Woher kommt unser Mineralwasser und wie schneiden denn eigentlich die günstigeren Leitungswasser ab? Helmut Gothe hat einige Flaschen Wasser mitgebracht und Ingo Frohböse ist jetzt bei uns. Er ist Leiter des Zentrums für Gesundheit durch Sport und Bewegung der Deutschen Sporthochschule Köln. Er ist Sportwissenschaftler an der Kölner Sporthochschule und Gesundheitsexperte. Und normalerweise würden wir hier im Studio mit Wein anstoßen. Heute tun wir das mit Wasser. Und Sie sagen, Ingo Frohböse, diese Wasser, bei denen man eigentlich uns immer gesagt hatte, wir sollen mineralienreiche Wasser trinken, das ist gar nicht so erstrebenswert. Warum eigentlich?
Nein, das ist wirklich nicht so. Das hat die Mineralwasserindustrie wunderbar geschafft, uns das so ein bisschen einzudäuen, also einzubrennen quasi ins Gehirn. Aber letztendlich ist es so, dass das Wasser immer noch kein Nahrungsmittel ist. Es ist eine Flüssigkeit, die ganz bestimmte andere Funktionen im Körper erfüllen muss. Sie muss lösen, sie muss transportieren, sie muss reinigen und kühlen. Das muss Wasser können. Und das bedeutet für ein Wasser eben nicht viel Mineralien zu besitzen, sondern je weniger drin ist, umso besser. Weil man kann sich ja vorstellen, wenn zum Beispiel eine Flüssigkeit mit viel drin, mit viel Mineralien drin, in einen Körper hineinkommt. Wie soll es dann noch nebenan was abladen, aufladen, mitnehmen? Das geht eben nicht. Das heißt, je reiner und klarer es ist, umso mehr kann es seine Funktion des Lösen und Transportierens erfüllen. Und das machen eben leere Wasser. Bedeutet also, wir müssen nicht darauf schielen und teure Wasser kaufen, wo eben viel drin ist. Am besten ist es, Leitungswasser oder eben leere Wasser zu trinken.
Das heißt, die Geschichte mit den mineralienreichen Wassern war ein Werbetrick der Mineralwasserindustrie.
So kann man es beschreiben. Ist es immer noch, außer bei bestimmten Momenten. Sportler brauchen zum Beispiel irgendwann mal nach einem Marathonlauf etwas mineralreiche Wasser. Aber das sind auch schon die einzigen Beispiele, die mir so einfallen.
Wir haben jetzt Wasser zum Probieren von Ihnen, Helmut Gothe, aus Ihrer Küche.
Ja, ich wusste gar nicht, ob ich dem Herrn Professor das anbieten kann. Weil es ist das wirklich, weil wir über Geschmack reden auch und auch über, sag mal, nicht Gefährdung der Gesundheit, so würde ich das sehen. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich nicht meine Gesundheit gefährde, wenn ich das aus der Leitung trinken würde.
Ganz im Gegenteil sogar. Wir haben ja ein wunderbar kontrolliertes Lebensmittel. Bis zu 300 Schwebstoffen werden da relativ intensiv kontrolliert. Im Vergleich zum Beispiel zu Mineralwassern, wo nur 60 bis 70 kontrolliert werden. Das heißt, Leitungswasser ist noch viel besser kontrolliert als Mineralwasser.
Also es kann eigentlich nichts passieren.
Ich dachte immer, das Mineralwasser, weil wir gehört haben.
Nee, ist intensiver. Leitungswasser,
ist besser kontrolliert. Das heißt, da gucken wir besser hin. Ja. Und das ist schon toll.
Na, dann Prösterchen.
Prösterchen.
Wenn wir so ein tolles
Normalerweise
Wasser haben.
Kriegt man hier auch eher ein Schlückchen Wein oder so.
Ja, aber wenn wir schon das schlechte Gewissen der Nationen hier sitzen haben, dann ist natürlich kein Alkohol.
Ja, das schmeckt furchtbar, Helmut Gothe. Das Wasser schmeckt furchtbar, wenn ich da kurz vorpreschen darf.
Was meinen Sie? Furchtbar?
Ich finde es ganz furchtbar.
Also ich finde, das rinnt so ein bisschen, aber es schmeckt anders natürlich. Also ist auch nicht mein Favorit, aber furchtbar würde ich es nicht nennen.
Es bremst auf der Zunge.
Ich finde, es ist ein hartes Wasser.
Harte,
vom
genau.
Gefühl her.
Ja.
Und ich finde es, obwohl das ist immer nur geschmackliche Annäherung in der Beschreibung, ich finde, es schmeckt ein bisschen metallisch, ehrlich gesagt.
Metallisch.
Also ich würde sagen, da ist was dran. Und normalerweise leider schwimmen ja auch eine ganze Reihe an Dingen herum im Wasser. Und wir gehen ja davon aus, dass im Kölner Wasser etwa 3000 Schwebstoffe sind. Das heißt also nur 10% werden kontrolliert. Wir wissen gar nicht, was zum Beispiel an Medikamenten darum kreucht und fleucht, was an Drogen möglicherweise darum kreucht und fleucht. Also,
Und was man ja auch berücksichtigen muss, ist, weil ich habe mich ja aus geschmacklichen Gründen mit dem Wasser beschäftigt, auch was ich gegen dieses Kölner Wasser in meiner eigenen Küche machen kann. Das Wasser geht kontrolliert bei den Wasserwerken raus. Aber was passiert auf dem Leitungsnetz? Was passiert bis zur Wohnung? Was passiert im Haus, wenn das ungefähr 120 Jahre lang keiner kontrolliert hat? Wie gesagt, das ist mir ganz wichtig. Es geht nicht darum, hier in irgendeiner Form gesundheitlich Panik zu schieben. Aber wenn man sich mit dem Wasser beschäftigt, das habe ich übrigens aus ausschließlich geschmacklichen Gründen getan und weil ich den berühmtesten aller, was bis heute Filter hieß, mit dem Kohlengranulat drin, also wo es durchsickert, der Ionentauscher.
Wasserfilter.
Ich wollte dieses Ding loswerden. Erstmal ist es teuer. So eine Kartusche, die ist ja unglaublich teuer. Die hält einen Monat oder, ich weiß nicht, über 250 Liter Wasser, kostet um die 5 Euro, wenn sie Glück haben, im Sonderangebot. Und es ist auch eine Frage der Ästhetik. Diese Plastik-komisch-Dinger, die immer nach 3 oder 4 Monaten irgendwie ansetzen, so viel können sie die gar nicht spülen. Und ich meine jetzt explizit nicht Verkeimung. Und da habe ich gedacht, irgendwann, ich will in meinem Leben das nicht haben, dass ich dieses Ding immer durchlaufen und dann, wenn sie in Urlaub fahren, müssen sie es trocknen lassen und so weiter und so weiter. Es ist nie genug da, wenn man einen ordentlichen Topf kochen will. Und es bleiben trotzdem immer noch Spuren im Topf zurück. Also gucke ich nach und dann haben wir in Köln einen Laden, der heißt Wasserladen.
Genau, das ist ein Laden für Leute, die ihr Leitungswasser schöner machen wollen.
Jawohl, und dann bin ich da reinmarschiert und habe gesagt, weil die auch sehr viel sagen, was alles im Wasser drin ist, und habe ich gesagt, interessiert mich alles nicht, was drin ist. Der einzige Grund, warum ich hier bin, ist, dass ich den verdammten, Anführungsstrichen, Filter, dass ich den nicht mehr haben will. Und dann haben die gesagt, dann brauchen sie eben gefiltertes Wasser. Und weil da die Experten in Sachen Kölner Wasser sitzen, im Kölner Wasserladen, habe ich die zunächst mal gefragt, ist das Kölner Wasser denn wirklich so schlecht, wie ich glaube?
Ja, es ist gut genug zum Trinken. Wir haben keine pathogenen Keime. Das heißt, wir müssen nicht aufs Klo rennen, wenn wir es trinken, wie in Indien oder sonst wo. Aber wenn man genauer hinschaut, genauso wie beim Essen, sind doch sehr, sehr viele Stoffe darin, die nicht von der Trinkwasserverordnung berücksichtigt werden. Von der Trinkwasserverordnung werden nur 40 Stoffe berücksichtigt. Und die werden bewertet und begrenzt, aber die Stoffe darüber werden nicht berücksichtigt. Nitrat, Nitrit, Phosphate, Sulfate, Medikamentenrückstände, Hormonrückstände, Kontrastmittel für Röntgenaufnahmen etc., Drogen, viele, viele, viele Sachen, Mikroplastik. Also es gibt sehr, sehr viele Sachen, die einfach nicht getestet werden und die einfach auch durchlaufen.
Ja, hört sich ein bisschen gespenstisch an. Und
nichtsdestotrotz, trotzdem ist alles in Ordnung da drin.
Ist alles in Ordnung. Und ich trinke das jetzt auch seit 35 Jahren. Und das heißt jetzt 35 Jahre minus 5 Monate, weil ich in meinem Bestreben, dieses Kohlegranulat loszuwerden, habe ich dann auch erstmal, ich bin ja physikalisch gesehen eine ordentliche Plempe, und habe erstmal gefragt, ja, was macht denn dieses Granulat beim Durchlaufen?
Es ist in dem Sinne kein Filter, sondern einfach nur ein Ionentauscher. Der tauscht das Ion Kalk gegen ein anderes Ion, gegen Natrium. Der tauscht das und das Aktivkohlegranulat ist eigentlich nur Trägermaterial. Es ist in dem Sinne kein Filter, sondern einfach nur ein Ionentauscher. Ein Ionentauschharz bewirkt, dass wenn das Wasser dran vorbeiläuft, dass das Kalk gebunden wird und getauscht wird in Natrium. Das passiert damit. Das heißt, die Härte, die Wasserhärte wird minimiert. Um circa 30%. Was okay ist, das macht er auch, das funktioniert auch, was total okay ist für einen Teetrinker zum Beispiel, um die wirklich Spitzenhärte rauszunehmen. Aber filtern tut das Ding nicht.
Also Bernhard Breuer erklärt, warum es eigentlich nicht Filter heißen dürfte, ja. Obwohl es alle Filter nennen.
Ja, das ist.
Aber tatsächlich, mein Wasserkocher verkalkt nicht, wenn ich da dieses ionengetauschte Wasser
Wenn Sie ordentlich wechseln. Und
am Ende der Fahrt, also man merkt das, irgendwie nach 3 Wochen gibt er den Geist auf.
Und weil Sie eben so schön hochgerechnet haben, wenn Sie denken, dass der Filter im Durchschnitt 6 Euro kostet, dann haben
eben
Sie...
Eben waren es noch 5 Euro.
Das war das Sonderangebot. Also. Wenn Sie das mal 12 Monate hochrechnen, sollten ja alle 4 Wochen spätestens den wechseln, dann sind Sie nochmal bei 70 Euro. Also es geht auch und ins Geld. Und man muss aus ästhetischen Gründen sagen, einmal im Jahr müssen Sie auch diese komische Karaffe da auswechseln, weil das stimmt. Das geht nicht. Ne? Und
also ist das keine Alternative? Und dann haben Sie sich gedacht, das Ding muss weg und dann haben Sie sich ein Gerät erklären lassen.
Dann habe ich mir einen richtigen Filter erklären lassen und habe gesagt, so, das ist also, das Verfahren heißt Umkehrosmose. Da fragen Sie mich jetzt aber bitte nicht danach in die technischen Einzelheiten, die kommen gleich vom Fachmann selber. Und dann habe ich mir das erstmal angeguckt und dann habe ich das Wasser probiert, was durch den Umkehrosmosefilter gelaufen ist.
Ingo Frobis und ich, wir sind schon ganz gespannt. Aber Sie kennen das auch.
Ja, ich kenne das auch. Und ich habe das auch schon seit 30 Jahren nutze ich das.
Ach, Sie
und
kennen das schon so lange?
Ich trinke das. Und ach da so. Mit viel Genuss. Und deswegen weiß ich, dass das jetzt ein richtiger, schöner Schluck aus dem Gläschen
ja,
wird.
Ja, Prösterchen.
Zum Wohl.
Ja.
Na, da ist ein Wasser, oder?
Ja, also jetzt bin ich die Einzige in der Runde, für die das jetzt neu ist.
Mhm, sagen Sie mal.
Ich finde, es ist tatsächlich sehr, sehr viel, also eklatant besser, massiv besser als das Leitungswasser. Und es hat, es erinnert mich schon an mein gefiltertes Wasser auch. Also nicht so ganz so krass. Also ich finde, wenn der Filter ganz frisch ist, schmeckt das Wasser manchmal etwas eigentümlich, weil es dann sehr... sehr süßlich ist bei mir und das ist es nicht. Das schmeckt sehr viel ausgewogener. Das gefällt mir ganz gut.
Also leider habe ich ja meinen Ionenaustauscher weggeschmissen sofort, als ich die Filteranlage habe mir einbauen lassen. Deswegen kann ich Ihnen den Vergleich nicht jetzt hier demonstrieren. Aber wir hören zunächst mal, wie das Wasser aus der Leitung durch die Filter läuft, um dann im Glas oder Tasse zu landen.
Also was wir im Wasserladen Köln am meisten benutzen, ist eine Anlage aus Münster, das ist eine Vapura. Da geht es durch 4 Kartuschen. Die ersten beiden Kartuschen sind Vorfilter, die im Grunde nur die 1 μ und 5 μ machen und im Grunde nur die Hauptfiltermembran schützen. Die Hauptfiltermembran, wie der Name so schön sagt, macht die Hauptfilterung. Die trennt nämlich in Reinwasser und Abwasser. Wie eben beschrieben im umkehrosmotischen Vorgang, also da Das heißt, da wird getrennt in Abwasser. Das heißt, Abwasser fließt in den Siphon. Es gibt einen Anschluss zum Siphon und Reinwasser fließt in den Tank. Die Maschine arbeitet langsam, die macht 1 Liter in 20 Minuten. Also langsam tröpfelt so der Tank voll. Und wenn man dann oben den Hahn aufmacht, geht es aus dem Tank nochmal durch einen Aktivkohlenachfilter, der für die gasförmigen Stoffe und Chlor etc. Zuständig ist, geht es ins Glas hinein.
So richtig vorstellen kann ich es mir noch nicht. Erklären Sie mir, wie es bei Ihnen in der Küche aussieht.
Ja, es gibt zwei Arten. Es gibt Auftischgeräte, also wo das ganze Filter oberhalb der Anrichte ist, und eins drunter, was mir natürlich besser gefällt. So, und dann, sind das drei Kartuschen. Die sind relativ klein, so ungefähr knapper Liter, schlank. Die sind unterhalb der Spüle angebracht. Da geht es zuerst durch. Der dritte davon ist wirklich der rausfiltert, wo dann das Abwasser abgeschieden wird. Übrigens, wenn wir schon bei den Preisen waren, auf ungefähr 12 Euro im Jahr kostet das.
Man hat mehr Verbrauch
an Wasser. Das Wasser verloren geht. Mhm. Und dann geht es in den Tank. Der ist 5 Liter bei der Anlage, die ich habe. Und wenn man abzapft, also wenn man praktisch den Hahn öffnet, dann zieht das Wasser aus dem Tank nochmal durch einen Kohleaktivfilter durch, der zum Beispiel solche Sachen, was vielleicht eines Tages bei uns auch nochmal in Amerika gang und gäbe und in anderen Ländern, der zieht auch Chlor zum Beispiel raus, falls natürliches Chlor drin ist, und was ja auch nochmal eine geschmackliche Veränderung ist. So, und dann kommt das oben an. Und das System ist in sich völlig geschlossen, und in dem Augenblick, wo ich einen Liter rausnehme, zieht die Anlage einen Liter hinterher, dass der Tank quasi immer auf den 5 Litern ist.
Haben Sie jetzt zwei Wasserhähne bei sich?
Ja, ich habe mir aber den Luxus geleistet, einen zu haben, der zwei, ja, wie nennt man das, Hebel hat.
Hebel.
Aus dem rechten kommt, es funktioniert nicht mit heißem Wasser aus dem Heißwasserbereiter, weil das Osmoseprinzip dann nicht funktionieren kann. Also links kommt bei mir jetzt Osmosewasser raus und rechts kommt das normale Wasser raus.
Das heißt, Sie müssen jetzt nicht mit dem schönen Osmosewasser spülen.
Das, Gott sei Dank, ich kann Ihnen sagen, das können wir im Studio nicht nachrealisieren, aber man merkt den Unterschied ja schon mit dem Wasser. Ich habe einen ganzen Nachmittag alle Arten von Ionentauschung, Filterung, Nichtfilterung auf alle Arten von Teezubereitung und Kaffeezubereitung angewendet. Und der Unterschied ist, ich sag's subjektiv, absolut eklatant, wie besser alles schmeckt mit diesem Wasser.
Und ich habe heute auch ein neues Wort gelernt, und zwar heißt das artesisch.
Wenn wir jetzt vom Leitwert ausgehen in Köln, das ist ein TDS, ein Parts per Million, das ist ein Messwert von 440, bleiben ungefähr noch 10% drin. Es kommen die Wassermoleküle durch und auch immer noch leicht wenige kleine mineralische Spuren. Das heißt, wir haben im Grunde ein wenig mineralisches Wasser, was herauskommt. Ein wenig mineralisches Wasser vergleichbar mit artesischen Quellen. Und darum geht es auch. Es geht im Grunde darum, wenig mineralische, artesische Quellen zu imitieren.
Also, wir haben dann ein Quellwasser. Und jetzt müssen Sie uns sagen, Ingo Frohböse, als Gesundheitsexperte, ist dieses Wasser denn tatsächlich auch besser für unsere Gesundheit als das normale Leitungswasser beispielsweise?
Ja, wenn man mal darüber nachdenkt, was Wasser eigentlich erfüllen muss, dann hat es eine bestimmte Funktion. Und diese Funktion heißt lösen, transportieren, reinigen und kühlen. In unserem Körper. Das muss Wasser können. Und wenn wir ein Wasser haben, welches schon relativ voll mit Mineralien ist, dann ist es natürlich, was den Transport betrifft, relativ schwer, unterwegs im Körper etwas aufzunehmen, wegzubringen, zu entsorgen oder zu reinigen. Deswegen ist es immer besser, Wasser zu nehmen, was möglichst mineralarm ist, weil es dann nur seine Funktion des Lösen und Transportieren übernehmen kann. Bedeutet also, ein umkehrosmotisches verändertes Wasser ist nicht nur reiner und besser für unseren Organismus, weil es weniger belastend ist, sondern weil es funktionaler ist. Das bedeutet also, dass ich natürlich über Gemüse, über Obst oder andere Vitalstoffe sehr viel besser diese Mineralien aufnehme, als dass ich sie trinken muss. Niemand hat bisher nachgewiesen, dass über das Wasser zugeführte Mineralien überhaupt von der Molekülgröße in unsere Zellen kommen können.
Wie ist das zum Beispiel bei Sportlern? Wenn die Sport gemacht haben, dann heißt es ja, die sollen isotonische Getränke zu sich nehmen, also viele Mineralien über Getränke zu sich nehmen.
Was
auch
man so alles hört.
Ein Fehler?
Na, sagen wir so. Richtig, Sportler brauchen zu bestimmten Momenten bestimmte Wasser. Aber ein normaler Sportler, der Freizeitsport betreibt, 1-2 Stunden aktiv ist, der kommt mit Leitungswasser wunderbar klar. Denn der schwitzt ja auch gar nicht so viel aus. Wenn ich Marathon laufe, dann ist es sicher richtig, nach einem Rennen muss ich bestimmte Dinge zu mir nehmen, insbesondere natürlich das natriumreiche Wasser, weil viele Salze mit verloren gegangen sind. Und dann helfen isotonische Wasser, weil so ein bisschen Gleichgewicht im Körper hergestellt wird. Aber ansonsten für einen normalen Sporttreibenden, nein, brauche ich nicht. Das kann ich mir sparen.
Eine persönliche Frage nach dem Fitnessstudio. Auch nicht noch ein alkoholfreies Weizen hinterher wegen der Mineralien. Und so.
Das redet man sich schön, das alkoholfreie Weizen, das muss ich wirklich sagen. Man möchte natürlich ein Bierchen haben, aber man braucht es wirklich nicht.
Also mich interessiert, Schade. Weil Sie das ja auch wissenschaftlich eben nachvollziehen können, ist, seitdem ich habe jetzt seit 4 Monaten dieses Osmosewasser und dann fängt man ja schon an, so ein bisschen geschmacklich ist es eindeutig, aber dann fängt man schon ein bisschen an zu spinnen in diesem Säuberungssinne. Ich frage mich dann
Sie
immer.
Nicht mehr schneller aufs Klo, Herr Gothe, immer häufiger am Anfang?
Ne, ist genau andersrum. Ich mache ja auch relativ viel Sport und ich finde, dass das Wasser eine viel bessere Fließeigenschaft nach dem Trinken hat. Das heißt, wenn ich relativ schnell einen Liter von dem Osmosewasser trinke, da, genau umgekehrt war es nämlich sonst so, wenn ich leicht kohlensäurehaltiges Mineralwasser getrunken habe, dann ging es relativ schnell durch und ich war da. Aber und jetzt ist es so, dass ich das Gefühl habe, das sickert mehr. Also als ob das ist das Spinnerei?
Nein, also der Körper kann mit diesem Wasser viel mehr anfangen. Das ist das Entscheidende. Es ist ja so, dass er ungefähr 0,8 bis 1 Liter sowieso pro Stunde maximal bearbeiten kann. Und Wasser, was er besser nutzen kann, das ist nun mal das veränderte umkehrosmotische Wasser. Das nutzt er sehr viel intensiver. Alles andere geht leider ungenutzt ins Porzellan.
Heißt also auch, dass diese Nuckel-Angewohnheiten, dass die also diese ständige Nuckelei von Wasser über den ganzen Tag, dass das eigentlich auch...
Die Menschen, die mit ihrer Wasserflasche durch die Straße
gehen. Die glauben, sie besteigen gleich den Mount Everest, laufen aber eigentlich nur durch Köln. Ist das ist kulinarisch eine Katastrophe, aber jetzt mal körperlich...
Nein, braucht man nicht, natürlich. Also das heißt, ich würde mir wünschen vielleicht, dass man 2 Drittel der Flüssigkeit bis mittags getrunken hat und 1 Drittel abends, kann man wunderbar Genuss trinken. Das heißt, ruhig morgens damit anfangen und dann muss man am Nachmittag nicht mehr nuckeln.
Ich würde gerne dieses Osmosewasser mal sprudeln. Ich habe hier extra meinen Sprudler mitgenommen. Sie finden Sprudelwasser fies inzwischen?
Ja,
Herr Frohböse, ich glaube, Herr Frohböse findet das auch furchtbar.
Ganz furchtbar.
Ja, sehr gut. Aber ich finde das eigentlich ganz lecker.
Und wissen Sie, was ich noch schlimmer finde? Noch schlimmer als die Ästhetik
des Ionen. Ist das Geräusch,
das Geräusch, was jetzt
kommt. Halten Sie sich gut fest, es kennen mehr Menschen, als sie denken. Und dann am Ende?
Genau den meinte ich. Dabei haben Sie aber jetzt noch ein dezentes Gerät. Ich kenne das viel schlimmer. Also
die Kartusche ist ein bisschen angebrochen.
Die einfacheren Varianten.
Wer möchte ein Stückchen
haben? So, jetzt haben Sie also mein Osmosewasser quasi...
Wer möchte?
Wie soll man das sagen, Herr
Frohböse? Also ich möchte nicht, aber ich tue es.
Was hat sie mit mal jetzt quasi ruiniert, kann man nicht sagen, oder?
Na, sie hat es nicht ruiniert, aber das ist natürlich, sie hat es dahingehend verändert, als dass sie die Kohlensäure Prost. Zum Wohl, ich rühre ein bisschen, damit ein bisschen mehr rausgeht von der Kohlensäure, schau mal ob. es ist so, dass die Kohlensäure natürlich ein bisschen mehr den Geschmack verändert dahingehend, dass es die Geschmackspapillaren auf der Zunge öffnet. Es verändert ein bisschen was im Körper, aber nichts Gutes, weil es nämlich dem Körper in dahingehend nichts Gutes tut, weil es bläht einfach auf, wie wir alle so kennen.
Und für einen Osmotiker wie Bernhard Breuer vom Kölner Wasserladen ist das natürlich absolut No-Go, was wir hier gerade gemacht haben.
Ja, aber schmeckt doch gar nicht.
Das muss man subjektiv festlegen. Eigentlich hat man hat immer noch ein gut gefiltertes Wasser. Man addiert Kohlensäure, der eigentlich meiner Meinung nach ein billiger Geschmacksträger ist, um schlechtes Wasser gut aussehen zu lassen. Das braucht man bei dem Wasser nicht, aber wir haben auch Kunden, die gerne hinterher sprudeln. Das geht auch mit SodaStream. Es ist Geschmacksträger sogar, oder nicht nur, es ist sehr vorne. Das heißt, wenn Sie ein Wasser trinken mit Kohlensäure und danach ein leeres ohne, würden Sie eventuell sagen, oh, das Kohlensäure ist aber schön frisch und springt mich an, während das Leere einfach Zeit braucht. Es ist ein bisschen wie ein guter Wein und Kohlensäure ist sehr vorne geschmacklich, für mich jedenfalls.
Und gleich müssen wir den Test machen. Und zwar, was passiert mit dem Wasser, wenn wir daraus Tee machen zum Beispiel? Das ist sozusagen die Probe auf Exempel. Ich finde das Sprudelwasser übrigens gar nicht so schlecht. Hier ist WDR5, alles in Butter. Jetzt haben wir hier 2 Gläschen Tee, die Helmut Gothe mitgebracht hat. Wir sprechen nämlich heute über Wasser in WDR5, alles in Butter. Und zwar haben wir jetzt hier Tee zubereitet mit osmotischem Wasser und Tee mit Leitungswasser zubereitet.
Derselbe Tee, in derselben Menge, in derselben Ziehzeit, also so weit wie möglich identisch gebrüht.
Sie sind auch Ingo Frohböse Teetrinker.
Ich trinke jeden Morgen auch Tee, ungefähr 1 bis 1,2 Liter und dementsprechend freue ich mich schon auf den Dajini mit Osmosewasser und den anderen Ja, da werde ich mich
aber deswegen. Wir sprechen hier schon nicht über das Kaisers neue Kleider, oder? Also es ist schon.
Ich meine, das ist, wenn wir jemals bejammern sollten, dass wir Radio statt Fernsehen machen, ist das die Stelle. Mhm. Ich bin noch schockierter als beim ersten Mal. Das, gucken Sie sich das mal an. Das eine, also allein das Osmosewasser strahlt, als ob innen drin die Sonne ist. Das ist glasklar. Und hier, das sieht wie Rosé aus eigentlich.
Aber es hat Sie all die Jahre auch nicht so gestört.
Nein, aber weil er dunkle
Tasten genommen
hat. Aber seitdem ich, das ist jetzt Leitungswasser. Ich habe ja auch das Ionentauschwascher genommen. Und ich kann nur einmal noch mal rekapitulieren, weil die Anlage nicht billig ist. Also die kostet inklusive Hahn, kostet die 1700 Euro inklusive Montage in der Küche.
Kann man schon viel Wasser verkaufen.
Und ich kann Ihnen sagen, dass ich nach 3 Wochen mich schon gefragt habe, warum ich das nicht vor 20 Jahren gemacht
habe. Dann hätte es sich schon ausgerissen.
Und bevor ich so viel Geld ausgebe, habe ich eben gesagt, das mit Ionentauschwasser, mit Leitungswasser durchprobiert. Und es ist farblich anders. Es ist von der, Sie haben das ja eben, als das Mikrofon aus war, schon als trüb bezeichnet, was ich jetzt ein bisschen übertrieben finde. Und jetzt probieren Sie es mal. Das ist ich sprachlos kann ich nicht werden, aber fast wäre ich es geworden.
Das ist ziemlich eindeutig. Wobei auch, wir hatten doch auch eine Teesendung gemacht mit dem Teeverkoster von Teegschwender und die hatte ja sein eigenes Wasser mitgebracht.
Ja, genau.
Und da schmeckte man ja den Unterschied.
Und im Nachhinein würde ich wetten, dass es auch Osmosewasser
ist. Das weiß ich, die machen Umkehrosmosewasser dort, um diesen Tee einfach noch in der Qualität hervorzuheben.
Und was mich noch mehr begeistert hat.
Also es ist matt auf der Zunge, ja. Das mit der Tee mit dem Leitungswasser ist matter, es bremst aus und es hat irgendwie auch einen komischen Beigeschmack.
Die Feinheiten des Tees kommen zum Beispiel auch die Bitternoten, der ist viel schöner bitter.
Ich tue mich ein bisschen schwer zu sagen, alle sollen jetzt osmotisches Wasser trinken und eine Anlage für 1700 Euro irgendwie in ihre Küche einmontieren. Was muss Wasser aus Ihrer Sicht jetzt eigentlich können, unterm Strich?
Also grundsätzlich ist das Wichtigste, was Wasser, wir müssen es trinken, 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Es gibt ja große, dicke, dünne, kleine Menschen, also ungefähr 2 bis 2,5 Liter wichtig.
So viel? Ach, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt ja 1,5 Liter.
Ist mir gerade für Menschen, die aktiv sind, die beruflich unterwegs sind, oft zu wenig. In Sommermonaten reicht das absolut überhaupt nicht, das Erste. Das Zweite, und je älter ich werde, umso mehr muss ich in der Regel auch trinken. Das Zweite ist, es sollte möglichst wenig beinhalten, eine ganz wichtige Botschaft. Das bedeutet, je leerer es ist, umso besser ist das. Und deswegen heißt es, lieber Preiswerte in Glasflaschen abgefüllte Wasser kaufen oder eben ein umkehrosmotisches Wasser. Das ist die einzige Alternative. Wasser muss reinigen und lösen und das kann es nur, wenn es leer ist.
Und Kohlensäure raus damit.
Ja, am besten Kohlensäure, weil Kohlensäure ist wirklich nur etwas Prickelndes für die Zunge. Hinter der Zunge verabschiedet es sich und ich brauche es nicht mehr.
Wobei, da muss man dann noch aus kulinarischer Sicht, Herr Frohwiesen, muss man sagen, eine Schorle zum Beispiel, also ein Wasser mit einen Saft oder einen nicht so hochwertigen Wein mit einer kühlen, frischen Kohlensäure-Mineralwasser aufzupeppen, hat auch ja einen Reiz.
Ja, weil eben die Kohlensäure die Papillaren auf der Zunge erhöht und dementsprechend freier macht. Das heißt, ich schmecke auch bei einem schlechten Wein etwas mehr, weil der gute Wein macht es von alleine.
Ja. Aber also. Sie dürfen weiterhin, Frau Schindel, Sie dürfen weiterhin Kohlensäurewasser trinken. Aber ich muss sagen, und das natürlich ist es richtig, dass nicht alle jetzt plötzlich auf Kommando Osmosewasser trinken sollten. Aber eins, und da sind wir ja natürlich im subjektiven Bereich, und für den bin ich aber auch hier kulinarisch zuständig, aus genießerischer Feinschmeckersicht gibt es keine Alternative.
Oder sagen wir, es gibt Gründe aus Ihrer Sicht, warum man das tun könnte.
Es gibt Notwendigkeiten, das zu tun.
Wenn man denn möchte. Vielen Dank, Ingo Frohwiese, dass Sie heute hier gewesen sind bei uns in Alles in Butter, Sportwissenschaftler, Gesundheitsexperte von der Sporthochschule Köln. Wasser heute hier in WDR 5, Alles in Butter. Haben wir Informationen im Netz?
Wir haben Informationen im Netz.
WDR5.de.
Ja, ich bin der Geschmacksexperte.
Elif Chanel, die Trinkexpertin? Ich weiß nicht.
Kohlensäureexpertin,
das vielleicht. Haben Sie ein schönes Wochenende.
WDR 5.